Wie bitte denken Sie? Fragen wir den Drehbuchautor, Produzenten und Autor Ralf Hussmann. Ralf Hussmann hat geschrieben Drehbücher für den Tatort, hat Sketche geschrieben für viele namhafte Personen, Harald Schmidt, Anke Engelke, und ist als Geschäftsführer in der Medienbranche viele Jahre tätig gewesen. Herr Hussmann, Sie wurden mal von der Süddeutschen Zeitung als der witzigste Mann Deutschlands tituliert. Ist das eine solche Zuschreibung, ist das Ansporn oder Hypothek?
Weder noch. Also ich nehme das ehrlich gesagt nicht wahr. Ich lese Kritiken, ich lese eigentlich fast alles, was so kommt, aber ich habe eigentlich keine innere Resonanz dafür. Also weder für die positiven noch die negativen Sachen. Also ich kann von beiden so viel Prozente abziehen, dass ich weiß, in der Mitte liegt die Wahrheit. Und seit die Süddeutsche das geschrieben hat, gibt es wahrscheinlich jetzt mittlerweile 5 andere witzigste Männer Deutschlands. Also das war, glaube ich, noch vor Mario Barth und mittlerweile wäre es wahrscheinlich Oliver Welke oder so. Also das muss man nicht so ernst nehmen.
Das heißt also, Sie jagen keinem Anspruch hinterher, den man immer wieder neu erfüllen Nein. muss oder wo man sich immer wieder neu beweisen muss. Das heißt, es übt keinen Druck aus.
Nein, eigentlich nicht tatsächlich. Also ich habe gar kein Verhältnis zu Zielgruppen oder zu Quoten oder zu Erwartungen, weil ich eigentlich nicht weiß, wie man das sozusagen bedient. Also ich habe Stromberg geschrieben und als wir die ersten Male unterwegs waren und das vor größerem Publikum mal live vorgeführt haben, war ich total erstaunt, wer da alles im Publikum saß, weil das einfach so junge Leute waren, die noch nie ein Büro von innen gesehen hatten und tätowiert waren und 5 Pfund Blech im Gesicht hatten. Und das war eigentlich gar nicht die Klientel, von der ich erwartet hatte, dass die Stromberg gut finden. Und da habe ich gemerkt, ich habe überhaupt keine Vorstellung davon, wer meine Sachen guckt oder gut findet und wer nicht. Und ich glaube, ich kann überhaupt nicht, selbst wenn ich es wollte, irgendwie auf ein bestimmtes Zielpublikum hinschreiben. Deswegen gibt es für mich auch keine Erwartung, die man erfüllen oder nicht erfüllen kann. So, ich kann einfach nur versuchen, das zu machen, was ich selber gut finde und hoffen, dass das genug andere Leute auch gut finden.
Ja, Sie sind als Denker ein produktiver Denker. Das heißt, Sie denken sich Geschichten aus, Sie denken sich Charaktere aus, Sie denken sich Figuren aus. Woher kommen Ihnen die Ideen für diese Charaktere, für die Szenen, die Sie sich ausdenken?
Bei neuen Formaten ist es in den meisten Fällen so, dass ich schon Schauspieler habe, die ich mitbringe oder wo ich das Gefühl habe, mit denen würde ich gerne mal arbeiten. Und dann versuche ich eigentlich rauszufinden, was mich an den Schauspielern, also an den privaten Personen sozusagen interessiert und was ich denen zutraue oder wo ich das Gefühl habe, von dem will ich was wissen. Im Prinzip eigentlich fast wie ein Interview, dass man einfach hingeht und denkt, ah, das sind interessante Typen und ich versuche mir vorzustellen, was steckt da sonst noch drin. Und daraus versuche ich eine Figur zu entwickeln. So. Und in den seltensten Fällen ist es so, dass ich von Leuten, die ich selber persönlich kenne, sozusagen ausgehe und von da aus eine Figur baue und dann versuche, dafür einen passenden Schauspieler zu finden, hat es aber auch schon gegeben. Also der Ernie in Stromberg basiert auf 2 Leuten, die ich vor langer Zeit mal getroffen habe und wo ich so einzelne Charakteristika rausgenommen habe und die zu einer Figur gebaut habe und dann Bjarne Mädel sozusagen für die Figur gefunden habe. Aber normalerweise ist es eher umgekehrt.
Sie benutzen das Wort bauen. Wie viel Technik ist beim Schreiben dabei? Ist es tatsächlich auch ein Konstruktionswerk? Gibt es Techniken, die man dafür verwendet? Oder ist das eher der Inspiration zuzuschreiben?
Ich bin ja großer Anhänger der Handwerkstheorie. Also ich glaube, man kann Schreiben erlernen und es besteht eigentlich zu weiten Teilen eben aus Handwerk. Und ich glaube, es ist wie bei jedem anderen Handwerk auch. Man kann Handwerk bis zu einem gewissen Grad erlernen. Also ich glaube, man braucht ein gewisses Talent dafür, aber das braucht man halt, wenn man Schreiner oder Klempner oder Bäcker wird ja eigentlich auch. Und beim Schreiner, glaube ich, gibt es eben auch diesen Anspruch zu sagen, wenn das jemand machen will als Beruf, dann erwarte ich von dem, dass der irgendwie weiß, wie man Hobel benutzt. Dann erwarte ich von dem, dass der irgendwie mal einen Tisch bauen kann. Und am Ende entscheidet dann, glaube ich, so ein bisschen das letzte Quäntchen darüber, ob das ein guter Tisch wird oder ob das jetzt ein normaler Tisch wird und ob der besonders ist und vielleicht einzigartig ist. Aber sagen wir mal, in den allermeisten Fällen geht es eigentlich erstmal um Handwerk. Und das kann man tatsächlich mit einem gewissen Talent eben vorausgesetzt, kann man lernen. Darum geht es eigentlich auch sozusagen Techniken zu lernen und zu erwerben, um am Ende mit den Sachen umgehen zu können.
Wie haben Sie diese Techniken erlernt oder wie sind Sie dazu gekommen?
Eigentlich bei mir tatsächlich noch Learning by Doing. Ich bin ja schon sehr, sehr alt und habe im Prinzip damals eigentlich angefangen, ohne dass es sowas wie Drehbuch-Workshops gab oder Hochschulen oder wo man das irgendwie hätte lernen können. Das gab es damals einfach noch gar nicht in Deutschland. Und ich habe das tatsächlich einfach beim Machen gelernt und habe versucht, mir anzugucken, wie machen die Amerikaner das, die ja in den Genres, wo ich unterwegs bin, sehr viel mehr Erfahrung haben und sehr viel länger machen. Und habe einfach tatsächlich wahnsinnig viel geguckt und versucht, so für mich zu analysieren, wie ist das gebaut und wie ist das gemacht und habe versucht, das nachzumachen. Also ich glaube, das ist erstmal ein ganz legitimer Weg, wie es die Chinesen ja jetzt eben auch machen, einfach zu klauen und dann zu gucken, wenn man es geklaut hat, so peu à peu was Eigenes daraus zu entwickeln. Das habe ich eigentlich in allen Bereichen, in denen ich gearbeitet habe, eigentlich immer so gemacht. Also die Harald-Schmidt-Show war in den ersten, sagen wir mal, 8 Monaten oder so einfach eine Kopie der amerikanischen Late-Night-Shows. Und dann haben wir versucht, rauszufinden, was funktioniert davon auch in Deutschland und was eben nicht. Und dann haben wir so ganz allmählich was Eigenes draus entwickelt. Und ich habe ja Stromberg eben auch an einem englischen Format angelehnt oder sagen wir es, ich habe es auch geklaut, aber eben doch sehr schnell versucht, da was Eigenes draus zu machen. Und ich glaube, es ist einigermaßen auch gelungen.
Gibt es eine Technik des Witzes tatsächlich, die man beschreiben kann? Sie sind ja Dozent auch an der Filmhochschule. Was vermitteln Sie den Schülern dann? Ist es sowas wie eigentlich Erwartungsbrüche, mit denen der Humor operiert? Oder wie kann man das
Ja, an der
beschreiben?
Filmhochschule ist ja sozusagen die Aufgabenstellung ein bisschen andere. Da kann man schon das komische Schreiben lernen, aber es geht jetzt nicht um den konkreten Witz. Also wir arbeiten jetzt nicht daran, dass die sozusagen Witze schreiben, sondern wir versuchen eigentlich herauszufinden, mit welchen Figuren kann man sozusagen komisch umgehen und wie kann man diese Figuren in Situationen setzen, die halt komisch wirken oder die komisch sind. So, also das ist ja eigentlich im Prinzip die Aufgabenstellung, die man im Film hat, zu gucken. Wo gibt es sozusagen im Alltag Möglichkeiten, die wir auch lustig finden? Also da, ne, das ist ja eigentlich das, was ich versuche, den Studenten beizubringen, zu sagen, guckt, was passiert euch jeden Tag. Macht einfach so eine Art Tagebuch und guckt, was ist euch heute aufgefallen. Da war der komische Typ, dem ich heute beim Bäcker begegnet bin. Da war eine Situation, wo ich mich merkwürdig verhalten habe. Was war mir unangenehm? Wo war mir was peinlich? Wo ist was passiert? Was in irgendeiner Weise komisch ist. Und aus den Sachen versuchen wir halt dann am Ende eine Situation zu bauen, die man halt im Drehbuch auch gebrauchen kann. Also es geht eigentlich mehr darum, quasi die Alltagssinne zu schärfen und zu gucken, wo passiert im Alltag was, was wir lustig finden. Und das ist eigentlich sozusagen das Handwerkszeug, was ich auch nutze. Also ich versuche eigentlich wirklich aus allem, was mir passiert, was Freunden und Bekannten passiert, am Ende irgendwas zu bauen.
Man hat, wenn man Stromberg schaut, manchmal das Gefühl, dass Sie fast als Arbeitssoziologe unterwegs sind, da Sie ja doch viele Eigenheiten des Betriebes sehr genau erfasst haben und eigentlich auch karikieren. Wie kommen Sie zu dieser Beobachtung? Da verstehen Sie sich selbst vielleicht auch als Beobachter. Wie viel Beobachtung gehört dazu zum Handwerk?
Ja, das ist tatsächlich erstmal die Grundlage. Also für mich ist tatsächlich dieses Beobachten, aber in erster Linie das sich selbst beobachten, eigentlich erstmal die Grundlage. Also nicht nur in sozusagen tatsächlichen Ereignissen, sondern auch in der Haltung. Also ich merke an mir, wir haben ja sozusagen so eine Sprachregelung gefunden zwischen Christoph Marie Herbst und mir, dass er gesagt hat, so er ist zu 18% Stromberg und den Rest mache ich. Und das stimmt eigentlich auch. Also sozusagen auch die innere Haltung ist eigentlich sehr nah bei mir. Also auch ich bin erstmal skeptisch, wenn ich, keine Ahnung, im OP liegen würde und es kommt irgendwie ich sag mal, ein afrikanischer Kollege rein und will mir den Schädel aufbohren, wäre ich erstmal skeptisch. Und dafür gibt es ja gar keinen Grund, aber ich weiß das oder ich beobachte an mir, dass es dieses Vorurteil gibt oder diese Wahrnehmung zu denken, oh, kann der das? Hat er das überhaupt gelernt? Und für diese Haltung brauche ich eigentlich am Ende nur noch mal 10% sozusagen draufzulegen und bin dann halt bei Typen wie Stromberg oder so, wo ich einfach merke, es gibt einfach bestimmte Positionen, die ich eigentlich sehr, sehr, sehr deckungsgleich sozusagen auf meine Figuren übertragen kann. Und ich kenne aber ehrlich gesagt auch die Haltungen der anderen Figuren in fast allen Bereichen, die ich mache, erstmal aus eigenem Erleben ganz gut. Und versuche eigentlich immer nur sozusagen so weit zu abstrahieren, dass ich den Figuren sozusagen nochmal so 10% Eigenleben gönne. Aber erstmal ist die Basis das, was ich selber kenne.
Und ist dadurch die Variabilität der Figuren beschränkt, weil Sie sagen, da steckt auch viel von einem selber drin?
Ja.
Müssen Sie, gibt es sozusagen auch eine Bandbreite von Figuren, in denen man sich bewegt?
Ja, also auf jeden Fall. Ich kann bestimmte Sachen, glaube ich, nicht gut schreiben und andere Sachen würde ich mich ehrlich gesagt auch wahrscheinlich gar nicht rantrauen jetzt. Also ich kann schon auch Frauenfiguren schreiben, aber ich glaube, ich bleibe auch da einfach innerhalb eines ganz bestimmten Bereiches. Also wenn man sich anguckt, was ich normalerweise mache, auch in den Romanen, sind das immer Mittelstandsfiguren, dann sind das immer so Leute, die, sagen wir mal, Pi mal Daumen in meinem Alterssegment auch unterwegs sind. Also ich habe jetzt auch schon mal einen Film geschrieben, wo die Protagonisten eher 70 plus sind und so. Aber eigentlich trotzdem in den Problematiken, die sie haben und was sie diskutieren, bleiben die trotzdem in meinem Erfahrungsbereich so. Und ich würde mich jetzt auch schwer tun, zum Beispiel eine Figur zu schreiben, die 15 ist oder 16 oder so, also in der heutigen Zeit. Weil ich eigentlich das Gefühl habe, ich wüsste nicht wirklich hundertprozentig, wie jemand, der heute 15 ist, denkt oder wie der tickt oder so, weil da einfach die Diskrepanz mit den neuen Medien und so weiter so groß ist, dass ich das nicht mehr wirklich sagen kann. Und deswegen bin ich eigentlich schon sehr klar limitiert auf so, ich kann jetzt zum Beispiel auch keine Adelsfiguren schreiben oder sagen wir mal jetzt wirkliche Hartz-IV-Empfänger oder so, ohne dass das nachher klischeeig wird. Also ich muss mich schon immer an dem orientieren, was ich wirklich kenne, sonst stimmen die Figuren nicht und ich glaube, dann komme ich automatisch eigentlich immer so auf diesen Bereich von, sagen wir mal, Mittelschicht, Mittelalt irgendwo so zurück.
Hat sich Ihr Denken denn im Laufe der Jahre verändert, wenn Sie sagen, dass der Erfahrungshintergrund, der persönliche, wenn ich Sie richtig verstehe, mit einer der wichtigsten Inspirationsquellen zur Entwicklung der Charaktere ist, dann könnte ja man vermuten, dass der 30-jährige Ralf Husmann vielleicht anders geschrieben hat als der heutige?
Ja, auf jeden Fall. Also es hat sich, glaube ich, zumindest mal natürlich eine gewisse Routine eingestellt. Also das gehört, glaube ich, schon mit zu den positiven Eigenschaften, dass ich mittlerweile nicht mehr so oft in Situationen laufe, wo ich gar nicht mehr weiter weiß. Also beim Schreiben gibt es ja immer mal wieder den Punkt, wo man vor so eine Wand fährt und eigentlich denkt, ja, jetzt habe ich das irgendwie verbockt, ich habe mich irgendwie verfranst so. Und da bin ich früher wesentlich öfter hingeraten als jetzt, weil mittlerweile habe ich, glaube ich, genug Routine, um einfach an bestimmten Stellen zu wissen, ah, hier wird schwierig, hier muss ich was anderes machen. Das weiß ich jetzt früher als vor 15, 20 Jahren. Und natürlich hat sich auch so ein bisschen diese Perspektive verändert, was man selber lustig findet oder wo man selber sagt, das kann man jetzt nochmal machen. Ich bin auch vorsichtiger geworden, also ich gehe sozusagen auch mit Figuren sozusagen vorsichtiger um, weil ich so denke, es gibt eben oft, also ich würde mal sagen, es gibt so eine gewisse Lebensweisheit, die sich eingestellt hat, wo man halt sagt, so man verurteilt nicht mehr so schnell und entsprechend schreibt man, glaube ich, auch ein bisschen differenzierter. Also ich hätte, glaube ich, früher mehr so draufgehauen oder mal so Schwarz-Weiß-Figuren gezeichnet und das versuche ich heute zu vermeiden und versuche dem Ganzen so ein bisschen nochmal eine andere Farbe zu geben. So.
Im Schreibprozess, wie ist es, wie lebendig werden die Figuren für Sie? Begleiten die Sie im Alltag, wenn Sie an einem konkreten Projekt dran sind? Da gibt es ja auch sehr unterschiedliche Medien, die Sie bedienen, vom Roman über den Sketch bis hin zur Serie, bis hin zur Tatort-Serie. Das eine sind Folgehandlungen, die anderen haben einen größeren Rahmen, das nächste sind relativ kleine Bereiche. Wie nah kommen Ihnen diese Personen oder wie sehr interagieren Sie im Kopf mit diesen Personen?
Ja, verrückterweise, ohne dass das jetzt zu esoterisch klingt, ist es tatsächlich so, wie man das ja häufig auch von Romanautoren und so liest, dass die Figuren sich oft selber schreiben. Also es ist in vielen Fällen so, dass ich anfange zu schreiben, aber noch nicht so weiß, wo ich am Ende aufhören werde. Also bei den Romanen war das auf jeden Fall so, dass ich eigentlich nur die Grundidee hatte und eigentlich wusste so bis ungefähr zur Mitte, das wird passieren und ab da wusste ich es nicht mehr. Und habe dann trotzdem angefangen zu schreiben und dann entwickelt sich das wirklich aus sich selbst heraus. Also da gibt es so Punkte, wo man eben, also für mich ist das ja tatsächlich was sehr Therapeutisches und ich glaube, das ist in der Therapie ja eigentlich am Ende auch so, dass man einfach während man redet, während man schreibt, an so einen Punkt kommt, wo man denkt, ach, darum geht es eigentlich. Also ich habe das auch bei kleineren Drehbüchern oft so, dass ich irgendwie anfange, mich für ein Thema zu interessieren oder zu sagen, das könnte den Figuren passieren und dann beim Schreiben merke, ach, das ist das darunter liegende Thema. Da geht es dann eigentlich um Vertrauen oder um, was weiß ich, um Liebe oder um Männlichkeit oder so. Und das ist mir aber oft beim Anfang des Schreibens noch nicht bewusst und dann wird sich das im Laufe des Schreibens herauskristallisieren. Und da ist es tatsächlich oft so, dass die Figuren sich quasi selbst schreiben. Also dass man irgendwann das Gefühl hat, ah ja, okay, die wollen in eine bestimmte Richtung.
Das heißt, der Ausgangspunkt ist eigentlich erstmal ein starkes Gefühl, eine Emotion oder Oder ist da eine Struktur im Kopf?
Also bei Serien ist es eigentlich ganz oft so, sagen wir mal, wie bei Stromberg, wo wir tatsächlich 5 Staffeln gemacht haben und einen Film, da gehe ich relativ technisch vor und denke, also was habe ich jetzt von der Figur zum Beispiel noch nicht gesehen? Also jetzt zum Beispiel kann jemand wie Stromberg sich auch wirklich ernsthaft verlieben. Also ich wollte einfach mal wissen, wie wird sozusagen Christoph als Schauspieler sozusagen mit einer Situation umgehen, wo ich ihn in dieser Rolle sich wirklich verlieben lasse. Oder eben jemand wie Bjarne oder eben die Figur von Ernie, wo ich tatsächlich auch mal so eine Situation hatte vor vielen Jahren, wo eine Arbeitskollegin sozusagen so Depressionen bekommen hat. Und das ist ja eine unglaublich schwierige Situation, wenn man das sozusagen am Arbeitsplatz erlebt. Wie geht man damit um? Weil man sich in der Regel am Arbeitsplatz ja nicht so gut kennt, dass man irgendwie wirklich persönlich darauf reagieren kann. Man muss aber in irgendeiner Weise darauf reagieren. Man kann das eigentlich nicht ignorieren. Und dann muss man ja irgendeinen Modus finden, wie man mit so einer Person eben auch umgeht. Und das fand ich erstmal tragisch und gleichzeitig aber auch wahnsinnig lustig, weil man ja sofort die Idee hat zu sagen, ja, da muss man halt mehr Witze erzählen. Man versucht, den aufzuheitern oder man versucht, den zu ignorieren. Man will den wegschicken und so weiter. Und dann habe ich sofort so eine Liste von Dingen, wo ich denke, ja, das kann sehr komisch werden, wenn wir jetzt so jemandem wie Ernie eine Depression geben und gucken, wie gehen die anderen Figuren damit um. Und das ist zum Beispiel eigentlich eine Ausgangsposition bei Serie, wo ich versuche herauszufinden, was haben wir sozusagen von den Figuren bislang noch nicht gesehen und was würde mich da nochmal interessieren. Und bei anderen Sachen ist es tatsächlich, also bei meinem ersten Roman war es tatsächlich so, dass irgendwie diese Ausgangssituation war tatsächlich so, dass ich in Amerika in der Fußgängerzone gestanden habe und dachte, ich bin jetzt der Einzige mit dem Seitenscheitel. Und habe gedacht, das ist irgendwie eine komische Situation. Ich dachte, damals war ich irgendwie 40 oder so und habe irgendwie gedacht, so jetzt bin ich quasi so alt geworden, habe immer noch keine eigenständige Frisur, sondern die ist einfach so irgendwie so dahin gewurschtelt worden und die habe ich einfach beibehalten und alle anderen machen was anderes. Und und das war so der Ausgangspunkt für diese Figur. Und das war aber am Ende, um da nochmal drauf zurückzukommen, was ich da vorhin gesagt habe, das war am Ende eigentlich quasi nur der Aufhänger dafür, dass ich gedacht habe, so meine Ehe scheitert. So, und das floss aber quasi in diesen ersten Roman mit ein.
Wie emotional ist dieser Schreibprozess? Also macht es Spaß, mit diesen Figuren zu arbeiten? Ist man intrinsisch hochmotiviert? Oder hat es viel auch mit, sag ich mal, Routinearbeiten, mit Abarbeiten zu tun? Wie würden Sie den Schreibprozess charakterisieren?
Also es gibt sicher beides. Also das Handwerkliche, das Routineartige ist auf jeden Fall ein großer Bestandteil des Schreibens, weil gerade fürs Fernsehen oder für Drehbücher muss man eigentlich extrem produktionsfreundlich schreiben. Also das heißt, es kommt halt immer jemand, der sagt, so, das können wir uns nicht leisten. Wir haben diesen Schauspieler nur 5 Tage statt der 7, die du reingeschrieben hast. Wir haben das Motiv nur 3 Tage statt der 5, die du reingeschrieben hast. Also man muss sehr viel schreiben nach Zahlen, nenne ich das immer. Also sozusagen das, was man sich ausgedacht hat, anpassen, so der Drehwirklichkeit sozusagen anpassen. Das ist eine sehr technische Angelegenheit, die man im Prinzip, da ist wenig Emotionales dabei. Der Grundprozess, also wenn man sich überlegt, wie kann sozusagen, oder was für ein Stoff kann da drin sein, der hat, finde ich, für mich was extrem Emotionales, weil ich weiß ja, ich muss mich relativ lange mit dem Thema beschäftigen, vor allen Dingen, wenn ich es selber noch produziere, also muss ich was machen, was mich tatsächlich auch über Wochen und Monate interessiert. Also ich würde nichts mehr machen, wo ich jetzt das Gefühl habe, das mache ich jetzt, um Geld zu verdienen oder eigentlich interessiert es mich nicht, sondern ich brauche schon erstmal diese Aufhängung, dass ich denke, das könnte spannend sein. Und das ist in der Tat auch was sehr Emotionales. Also ich glaube, dass es so, wenn ich das mal küchenpsychologisch deuten würde, hat Schreiben für mich so diese Komponente, dass ich versuche sozusagen dem Leben eine Ordnung zu geben. Dass man so am Schreibtisch das Gefühl hat, man kann sozusagen sein Leben in den Griff kriegen, weil man das alles selber bestimmen kann, weil man sagen kann, so für die Figuren bin ich quasi der Schöpfer und ich kann sagen, das passiert und das passiert und das passiert und ich habe das alles im Griff. Und ich glaube, dass das viel damit zu tun hat, eben auch, weil man selber sich das Gefühl geben kann, dass alles, was einem tatsächlich im Leben passiert, am Ende nochmal so einen Sinn gibt, weil das sozusagen am Ende wenigstens Futter oder Material für irgendeinen Stoff ist.
Das heißt, Schaden ist im Grunde positiv, weil es Ihnen den Stoff für eine neue Geschichte liefern kann.
Genau. Also das ist zum Beispiel auch was man, glaube ich, lernt im Laufe der Jahre, dass man einfach sich selber eigentlich permanent beobachtet und auch in der Situation, die unangenehm ist, die schwierig ist, die peinlich ist, die blöd ist, wo man Angst hat oder so, trotzdem einfach so mitläuft und einfach denkt, ah, das ist ja irgendwie spannend. Also mir geht das immer so, dass auch in Situationen, die total merkwürdig sind, eigentlich erstmal so ein innerer Steno-Block mitläuft, der sagt, also das kann man auf jeden Fall mal gebrauchen.
Sie operieren ja meist entlang der Schamgrenze oder die Charaktere zeichnen sich oft daraus dadurch aus, dass sie eigentlich ungeschriebene Regeln im zwischenmenschlichen Miteinander verletzen oder übertreten. Würden Sie das auch so sehen, dass erstens, dass es diese Regeln doch oft gibt und die Frage vielleicht dann auch eher mit der gesamtgesellschaftlichen Perspektive, gibt es viele Fallstricke in unserer Gesellschaft, über die man stolpern kann?
Ja, ich glaube, das ist natürlich ein bisschen, sagen wir mal, das Grundnahrungsmittel von Humor, dass man eben versucht, Konventionen zu brechen oder Regeln zu verletzen. So. Also ne, die alten Griechen hatten ja auch schon das früheste sozusagen schriftliche Merkmal von Humor ist sozusagen, dass der Philosoph ins Buch guckt und lang geht und dann eben den Graben nicht sieht und da reinfällt und die Magd lacht. Das gibt es irgendwo bei einem alten Griechen, ist das quasi, ich glaube bei Heraklit oder so ist das irgendwo mal niedergelegt, dass das quasi sozusagen die Keimzelle von Humor ist. Jemand fällt hin, jemand, der eigentlich schlau ist, der in Bücher guckt, fällt jetzt hin. So. Und ich glaube, das ist eigentlich, da gibt es jetzt nicht so eine richtig großartige Weiterentwicklung, sondern wenn jemand eine Regel verletzt, wenn irgendwas passiert, was eigentlich nicht passieren sollte, empfinden wir das als lustig, weil wir ja auch einfach immer froh sind, dass es uns nicht passiert, sondern dass es irgendjemandem anderen passiert. So. Und ich glaube, das ist so die Basis von Humor. Ich glaube nicht, dass wir jetzt eine speziell normierte Gesellschaft haben, also wir, die Deutschen, sozusagen eine normiertere Gesellschaft als irgendwelche anderen Leute, aber ich glaube, wir haben spezielle eigene Regeln. Also wenn man sich den englischen Humor anguckt, dann funktioniert er natürlich auch viel mehr über diese gesellschaftlichen Schichten, also wo man sagt, es gibt eine klar definierte Oberschicht, die auch anders redet, die anders denkt, die anders wohnt und auch anders aussieht und es gibt eine Unterschicht und es gibt eine Mittelschicht. Das haben wir in Deutschland in dieser Form nicht. Aber ich glaube, wir haben andere Merkmale und andere Dinge, wo man eben sagen kann, das ist sehr speziell deutsch und wenn man dagegen verstößt, ist natürlich lustig so.
Wie wichtig sind für Sie andere Medien als Inspirationsquelle? Gibt es den Austausch mit anderen Autoren oder zumindest das Lesen anderer Autoren? Und
ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es noch andere Autoren gibt. Es ist natürlich wie in jeder Branche, man hat ein großes Maß an Eifersucht, an Punkten, wo man sagt, so, da, warum ist mir das nicht eingefallen? Warum ist der so viel erfolgreicher als ich? Ich finde, ich bin wesentlich lustiger als der oder die. Aber es gibt natürlich trotzdem einen Austausch. Es gibt in der Branche ja gar nicht so wahnsinnig viele Leute, die da arbeiten. Also nach wie vor ist es so, dass man in Deutschland vielleicht, ich sag mal, ein gutes Dutzend Leute hat, die sozusagen wirklich ernsthaft vom Witze machen leben können. Und die kennt man auch alle. Also mehr oder weniger gut, aber eigentlich kennt man sich untereinander.
Haben Sie Vorbilder? Oder auch Vorbilder gehabt, die Sie auf den Weg geführt haben?
Tatsächlich nicht wirklich Vorbilder. Also ich habe es nie gedacht, ich muss so schreiben wie der oder der. Aber es gab halt natürlich eine ganz große Anzahl von Leuten, die ich super fand und wo ich mir, glaube ich, immer was rausgenommen habe. Also ich bin zum Beispiel eher über Hans-Dieter Hüsch, einen Kabarettist aus dem Rheinland sozusagen, über Hans-Dieter Hüsch eben zu Thomas Bernhard gekommen, weil der irgendwie den Thomas Bernhard super fand und ich wusste gar nicht, dass es den gibt. Und dann hat der halt angefangen, sozusagen den Thomas Bernhard-Duktus so zu parodieren oder nachzumachen und so. Und darüber bin ich halt auf Thomas Bernhard gekommen und so. Und da gab es halt schon immer einfach solche Leute, die ich speziell im lustigen Bereich auch gut fand. Also jemand wie Alan Ayckbourn, der halt in England so intelligente Boulevardkomödien schreibt und einfach ein sehr gutes Ohr hat für Dialoge oder jemand wie Aaron Sorkin, der halt West Wing geschrieben hat oder so. Also es gibt eine ganze Bandbreite von Leuten, die ich gut finde, aber ich habe, glaube ich, ehrlich gesagt noch nie jemandem versucht, wirklich so nachzueifern.
Wohin entwickelt sich der deutsche Humor? Gibt es da Linien, die man sehen oder sich abzeichnen kann? Beziehungsweise, wenn Sie auch über die Vergangenheit oder vergangene Vorbilder gesprochen haben, hat sich der Humor ja wahrscheinlich sehr gewandelt in unserer Gesellschaft, oder?
Bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher. Also ich glaube nach wie vor, dass wir als Nation oder Volk eigentlich keinen Humor haben. Also ich glaube, die Deutschen sind sehr humorfrei. Und ich meine das eigentlich im Sinne von, dass Humor bei uns nicht benutzt wird, um sozusagen mit dem Leben fertig zu werden. Also wir Deutsche tendieren nicht dazu, den Humor ernst zu nehmen. So, also so blöd das klingt, aber so ist das ja, sagen wir, im angelsächsischen Bereich schon viel stärker, wenn man sich anguckt, auch was in Amerika oder England sozusagen unter Humor gefasst wird, dann ist eigentlich fast jede gesellschaftliche Randgruppe irgendwo im Humorbereich vertreten. Alle wichtigen gesellschaftlichen Strömungen und Tendenzen werden über Humor und Satire irgendwie verarbeitet, und bei uns ist das aber eigentlich nicht der Fall. Also bei uns heißt es immer so, jetzt mal Spaß beiseite, und es ist halt immer erstmal so, dass man sagt, wenn das lustig ist, dann ist das erstmal nichts wert. Und wir sind, glaube ich, erstmal so von der Mentalität nicht in der Lage, glaube ich, mit Humor auf das Leben zu reagieren, sondern bei uns ist das immer so ein Hobby, immer so eine Geschichte, die man machen kann und wo man sagt, ja, man kann auch mal einen lustigen Witz erzählen, aber das finde ich ist eigentlich ja nicht das Kennzeichen von Humor, sondern man braucht eigentlich sozusagen Humor gerade dann, wenn es total ernst wird. Also gerade in so einer Situation wie jetzt mit den Flüchtlingen oder wenn man selber da liegt und hat einen Schlaganfall, dann brauchst du Humor, und du brauchst den Humor nicht, wenn du jetzt sagst, wir haben den 50. Geburtstag von Tante Inge und einer muss noch mal einen lustigen Witz erzählen. So, dann ist das für mich jetzt kein Humor. Und ich glaube, dass sich da in der Hinsicht die Gesellschaft ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig viel weiterentwickelt hat, sondern das ist eigentlich auch in der jetzigen sozusagen jungen Generation nicht wesentlich weitergekommen, obwohl die natürlich eine andere Sozialisierung haben und auch schon mal englische und amerikanische Formate geguckt haben. Aber ich glaube, es ist nicht quasi in der DNA des Volkes angekommen.
Welchen Stellenwert hat Humor für Sie persönlich im Leben? Es klang ein bisschen durch, dass es durchaus auch katharsische Wirkung hat oder als Therapeutikum möglicherweise dient.
Ja, total. Also ich glaube, dass das, also in allen Situationen versuche ich erstmal trotzdem das Lustige daran zu sehen. Also der Kollege Hans Zippert, der immer noch diese Kolumne schreibt für die Welt ist es, der hat mal erzählt, wie er quasi so einen Schlaganfall hatte auf der Straße und dann da gelegen hat und irgendwie nicht wusste, was passiert jetzt mit ihm, und das aber gleichzeitig trotzdem eben mitgelaufen ist, und er das eben auch diesen lustigen Aspekt, dass er jetzt einfach mal da so zuckend lag und einfach die Leute drumherum auch nicht so richtig wussten, schon irgendwie gleich auch registriert hat. Und so geht es mir ehrlich gesagt auch. Also ich kann mich an Situationen erinnern, wo ich mich mit meiner damaligen Frau gestritten habe und wie ich das aber wahnsinnig lustig fand, weil die war halt Amerikanerin, dass die halt auf Englisch redet, ich rede auf Deutsch, wir versuchen beide möglichst weit voneinander entfernt uns misszuverstehen. Oder auch eine Situation, wo man einfach im Krankenwagen sitzt und mit dem Vater meiner damaligen Freundin und so, und der aber noch sozusagen auf der Trage halt nochmal sagt, wie man langfahren muss und so. Und das fand ich einfach wahnsinnig lustig. Also diese Vorstellung, dass da jemand sitzt und einfach um sein Leben kämpft, aber man sagt, nee, jetzt links, weil da ist immer. Das sind so Momente, wo ich auch für mich merke, auch wenn es blöd ist oder wenn es irgendwie schwierig wird oder so, dann, also es gibt eine Folge von Stromberg, die einfach komplett davon handelt, dass ich irgendwann mal gemerkt habe, so bei mir auf der Stirn wächst halt irgendwie so ein Muttermal, und ich habe dann wirklich so für, ich glaube mal so 3 Stunden gedacht, ah, das ist jetzt Hautkrebs, jetzt hast du es und so, und dann musste man halt zum Arzt, und dann sagte der, ja, das ist so eine klassische Alterswarze, und ich fand aber so diesen, also man hat halt diese 3 Stunden, wo man denkt, ah, fuck, jetzt ist es soweit, und ich wusste aber dann schon in diesen 3 Stunden, das ist natürlich eine Folge für Stromberg, weil der wird halt denken, er hat Krebs und der macht nicht mehr lange. Und so, das war halt schon auch in dem Moment, wo man selber so diese 3 Stunden ja erstmal nicht so richtig Bescheid weiß, war schon klar, das wird auf jeden Fall, wenn ich das überlebe, wird es eine Folge. So, und ich glaube, das ist einfach so ein Automatismus bei mir.
Oder auch Zwangsmechanismus?
Ja, das, glaube ich, kann man tatsächlich nicht so richtig trennen. Also es ist schon seit Schultagen so, dass das immer mal dazu führt, dass Leute sagen, kann man mit dir auch ernsthaft reden? So, weil das einfach so ein, tatsächlich sowas ist, wo ich dann einfach auch merke, meine Mutter ist sehr früh gestorben, so als ich 13 war und so. Und in dem Umfeld sind nochmal so zwischen 13 und, ich glaube, 19 oder so, sind nochmal so 2 Leute, die mir wichtig waren, auch gestorben, und dann hat das für mich dazu geführt, dass ich relativ, also nicht als bewusste Entscheidung, aber sozusagen in der Konsequenz gedacht habe, ja, okay, es gibt nicht so wahnsinnig viel Wichtiges im Leben. Es gibt, also das ist wichtig, dass so, wenn da jemand, wenn jemand weg ist, das ist wichtig, aber die Frage, also so klassische persönliche Eitelkeiten oder wo man sagt, so verdient man hier mal mehr oder mal weniger, ist nicht wichtig. Das habe ich irgendwie sehr früh als Konsequenz daraus gezogen. Deswegen habe ich auch sehr viele Sachen nicht so wichtig genommen, sondern halt einfach irgendwie gedacht, da kommst du halt am Ende nur raus, indem du das lustig findest. So, also ansonsten wird das sehr schnell deprimierend. Also man hat so in bestimmten Situationen nur, finde ich, die Chance, entweder sich da reinzufallen zu lassen und zu denken, es ist alles scheiße, oder eben zu sagen, ist aber auch ein bisschen lustig. So.
Würden Sie Humor dann als wichtigste Kraft vielleicht des positiven Denkens sehen?
Ja, ich glaube schon, dass das viel damit zu tun hat. Also ich glaube, dass das am Ende schon, aber das führt ja auch dazu, dass man sozusagen oft bei anderen Leuten kontrovers ankommt, weil die denken, man nimmt das nicht ernst. Und das ist aber jetzt nicht so. Also ich hatte vorgestern tatsächlich nochmal, habe ich mich mit einer alten Freundin getroffen und deren Kind, und das ist jetzt gerade 15, hat Knochenkrebs. So, das ist die Diagnose ist gerade gekommen und jetzt ist das so im Krankenhaus und man hat sich jetzt getroffen. So. Und dann gibt es ja sozusagen auch, ich wusste, dass ich kannte die Diagnose schon und so, und dann fahre ich ja dahin und denke, so, was mache ich jetzt? Also es gibt ja nur so zwei Möglichkeiten zu sagen, es ist alles scheiße. Und wir heulen beide, oder du sagst halt einfach, ja, das ist natürlich eine riesengroße Scheiße, aber mit einem Bein, ne, kann der ja auch bei den Arschtritt-Weltmeisterschaften nicht mehr so richtig mitmachen. Und also man kann versuchen sozusagen, ohne dass man das Thema nicht ernst nimmt, dem Ganzen trotzdem was zu geben, was halt am Ende die Sache mal auflockert. Weil man kann an dem eigentlichen Tatbestand ja nichts ändern, sondern man wird sagen, ja, das ist scheiße, das ist total beschissen. Und das wird auch beschissen bleiben, aber wir können jetzt nur versuchen, nicht das Beste draus zu machen, sondern sozusagen trotzdem einen guten Abend zu haben. Trotzdem zu sagen, so, wir reden da jetzt drüber und wir sagen, ja, das ist alles scheiße. Und danach reden wir 20 Minuten über Dortmund gegen Schalke, um zu sagen, so, ne, das andere existiert halt auch noch darüber hinaus. Und im Idealfall haben wir dann beide dann trotzdem noch einen guten Abend und sie hat einfach mal für 20 Minuten nicht daran gedacht. So. Also das ist im Prinzip... Ja, das sind die beiden Möglichkeiten.
Wie sieht für Sie der perfekte Arbeitsalltag aus? Ein guter Tag, an dem Sie produktiv sind? Welche Bedingungen müssen dafür stimmen?
Keine. Ehrlich gesagt keine. Also ich kann, wenn es hart auf hart kommt, tatsächlich überall schreiben. Habe ich auch schon. Also in der Bahn genauso wie irgendwo am Strand, in einem Café oder sonst wo. Es müssen keine Bedingungen dafür hergestellt werden, sondern das kann überall passieren. Und das sage ich den Studenten auch immer, in jedem Projekt die Momente, die Tage oder Stunden, wo man denkt, es ist alles scheiße, ich kann den Job nicht, ich weiß nicht, warum ich das je angefangen habe und ich habe einfach keine Ahnung von dem, was ich hier mache. Und das ist wirklich auch schlimm. Also das kann man ehrlich gesagt so wahrscheinlich von außen gar nicht beurteilen, weil man ja immer denkt, ja, es ist halt am Ende nur ein Drehbuch, es hängt da kein Leben dran, es geht um nichts. Aber die Situation, wenn man da sitzt und sagt, es muss eigentlich fertig werden, nächste Woche ist Abgabe, du bist aber an dem Punkt, wo das irgendwie nicht vorangeht, ist jedes Mal dramatisch, passiert eigentlich immer wieder und ist dann auch nicht schön, kann man aber auch ehrlich gesagt am Ende nicht lösen, sondern muss man irgendwie zulassen und sagen, ja, heute geht nichts und wir müssen hoffen, dass es morgen was wird.
Was machen Sie tatsächlich, wenn Sie im Denken dann nicht weiterkommen?
Ich habe sehr lange gebraucht, um das für mich zuzulassen. Ich bin ja so sehr preußisch erzogen worden und auch sehr disziplinorientiert und habe sehr lange gedacht, man muss einfach jeden Tag da sitzen, jeden Tag sein Pensum machen und wenn man das nicht schafft, muss man sich einfach zwingen und dann sitzt man halt bis nachts. Und ich habe sehr lange gebraucht, um das irgendwann zuzulassen, zu sagen, es gibt auch Tage, wo nichts passiert, wo es einfach nicht geht. Und ich vertraue mittlerweile darauf, dass ich weiß, das geht vielleicht ein, zwei Tage und dann am dritten Tag geht es auch wieder. So, das ist aber tatsächlich so, dass man das wirklich lernen, also ich musste das auf jeden Fall lernen, zu sagen, dann gehst du halt einfach an einem Tag mal wieder joggen oder räumst die Wohnung auf oder machst irgendwas oder kaufst irgendwas und denkst halt auch tatsächlich nicht dran. Und dann ist das für mich so, dass sich der Kopf unbewusst sozusagen mit dem Problem auseinandersetzt und irgendwann eine Lösung hat. Für mich meistens nach dem Laufen oder so nach dem Duschen oder so gibt es halt irgendwann den Punkt, wo man sagt, ah ja, so ist es.
Das heißt, man kann nicht krampfhaft daran festhalten, sondern muss dann was anderes ausprobieren.
Ja, das hat sich für mich als die beste Lösung bewährt, dass ich wirklich denke, man muss es wirklich loslassen können und wirklich nicht mehr dran denken und dann aber eigentlich im Vorfeld sich so viel damit beschäftigt haben, dass der Kopf es offenbar selbstständig löst. Irgendwann, ohne dass man was dazu beigetragen hat. So. Aber das war echt ein sehr langer Lernprozess bei mir.
Und wie geht man um? Gibt es diese Situation auch, dass man das Drehbuch eben nicht fertig bekommt? Und
Nein.
Wenn ja, wie geht man damit um?
Also ist mir Gott sei Dank noch nie passiert. Also diesen richtigen Writer's Block, von dem man immer hört, habe ich Gott sei Dank noch nie erlebt. Also es ist immer fertig geworden. Es führt häufig dazu, dass man halt bis nachts um fünf da sitzt und das Ding irgendwie fertig macht. Das ist schon vorgekommen, also ist auch schon mehr als einmal vorgekommen. Aber es ist noch nie passiert, dass ich jetzt irgendwie wirklich nicht zu Ende arbeiten konnte. Also das haben wir Gott sei Dank nicht gehabt.
Braucht es da eine besondere Aktivierungsenergie, wenn Sie morgen anfangen? Gibt's da, oder wachen Sie morgen schon mit der Idee auf und haben sich über Nacht ein bisschen damit beschäftigt und dann geht es direkt an den Schreibtisch?
Ja, also für mich ist das tatsächlich hilfreich, 2, 3 oder auch 4 Projekte parallel zu machen. Und ich habe eigentlich gute Erfahrungen damit gemacht, dass man, wenn es an der einen Stelle nicht weitergeht, was anderes weitermachen kann. Also irgendwas geht eigentlich immer und irgendwie habe ich so bislang eigentlich einen ganz guten Rhythmus gefunden, wo ich weiß, ich habe fast wie so eine innere Uhr, dass ich denke, ja, jetzt muss ich aber mal an dem Projekt anfangen, sonst wird das nicht fertig. So. Ich habe aber auch gemerkt, und das wird mit zunehmendem Alter immer schlimmer, ich kann fast nur noch unter Druck arbeiten. Also wenn sozusagen jemand sagt, ah, hast du Zeit, ist nicht so schlimm, mache ich es nicht. Also ich brauche eigentlich mittlerweile wirklich eine Deadline und ich merke, dass der Druck, je größer der Druck ist, umso besser werde ich. Ich weiß nicht, woran das liegt, ehrlich gesagt, aber es war früher schon so, ist aber jetzt im Laufe der Jahre immer schlimmer geworden.
Das heißt, in entspannten Situationen nehmen sozusagen die Ideen auch ab?
Ja, es irgendwie setzt dann so ein Schlendrian ein, irgendwie setzt dann sowas ein, wo man dann sich selber auch nicht so weit verarschen kann, dass man denkt, jetzt zählt es aber, sondern man schreibt dann schon mal so irgendwie vor sich hin und ich merke aber in Situationen, wo ich weiß, es ist noch relativ viel Zeit, meandert das wahnsinnig hin und her und dann weiß ich schon, ich muss die Hälfte nachher wegschmeißen, ich muss das alles nochmal eindampfen und so, das ist ganz, ganz verrückt, also für mich braucht es den Druck, damit es am Ende gut wird.
Mit dem Tatort haben Sie ein bisschen das Genre gewechselt, könnte man meinen. Also Sie haben sich der Kriminalgeschichte verschrieben. Ist das ein anderes Schreiben? Ist das eine neue Herausforderung gewesen? Oder hat es doch auch mit Humor zu tun?
Ja, es hatte auch mit Humor zu tun. Das war auch von vornherein eigentlich das Ziel, dass wir versucht haben, sozusagen den Krimi auch ein bisschen humorvoll aufzuladen. Nichtsdestotrotz muss man natürlich am Ende trotzdem einen Krimi erzählen. Also man braucht halt am Ende einen Fall. Man muss eigentlich auch eine Lösung bieten. Womit ich mehr gehadert habe, als ich anfangs gedacht habe. Also ich habe tatsächlich vorher nur so, sagen wir mal, so ein Comedy-Krimi gemacht mit einer Serie mit Christian Ulm, die Dr. Psycho hieß, aber eben nur ein Stundenformat war. Und jetzt bei so einem 90-Minuten-Format muss man am Ende schon sagen, kann man sozusagen nicht an dem klassischen Kriminalfall vorbeischreiben. So, und damit habe ich mich schwerer getan, als ich anfangs gedacht habe. Und habe das ehrlich gesagt auch bis zum Ende nicht so richtig in den Griff gekriegt, weil ich dann einfach festgestellt habe, als nicht regelmäßiger Tatortgucker habe ich das so ein bisschen unterschätzt und habe beim Schreiben dann gemerkt, das Ding gibt es halt einfach schon 30 Jahre, es haben schon sehr viele Kollegen sehr viele Fälle gebaut und gemacht und dann kann man da das Rad nicht neu erfinden, weil ja auch in der wahren Kriminalität einfach die Motive begrenzt sind. Also da gibt es halt nur so Habgier, es gibt halt Eifersucht, es gibt halt irgendwie den Mord im Affekt, aber es gibt jetzt nicht 20.000 Gründe, warum jemand umgebracht wird. Und man kann da eigentlich auch nur sehr wenig Varianten neu erfinden. Und das war für mich relativ kompliziert. Ich habe das auch bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht wirklich rausgefunden, wie man das sinnvoll miteinander verknüpfen kann, zumal man ja beim Tatort eigentlich immer aus dieser Ermittlerperspektive erzählen muss, was eigentlich die langweiligste Perspektive ist, weil dann ist ja alles schon passiert und man arbeitet eigentlich sozusagen antifilmisch, weil man jetzt sagt, so eigentlich will man ja beim Film dabei sein, wenn was passiert. Und jetzt arbeitet man aber eigentlich sozusagen von hinten nach vorne. Also es ist schon was passiert, jetzt will man herausfinden, wer war es. So. Und das ist gar nicht so einfach und kommt sozusagen meiner Schreibe nicht so richtig entgegen.
Sie haben dann stärker es auch mit Dramaturgie und den Zwängen sozusagen dieses Formates es zu tun bekommen.
Ja, es ist halt mehr ein Genrezwang als die Dramaturgie. Also eine Dramaturgie braucht man schon in jeder klassischen Komödie eigentlich auch. Also sogar mehr als, finde ich, in anderen Bereichen. Ich finde, man kann im Krimi oder im Sozialdrama oder so eigentlich noch mal mehr schummeln. Also in der Komödie muss die Dramaturgie eigentlich schon einigermaßen gut stimmen, wenn sie funktioniert. Aber das Genre ist halt tatsächlich noch mal eine andere Herausforderung und die muss man tatsächlich noch mal neu lernen. So, also für mich zumindest so. Also deswegen gibt es Leute, die halt nichts anderes machen als Krimis schreiben.
Sie haben dann jetzt aufgehört, den Tatort zu schreiben. Wie ist es dazu gekommen und was hat das mit Ihnen persönlich gemacht?
Ich glaube, ich bin tatsächlich einfach an dem konkreten Formate, sagen jetzt nicht am Tatort, aber an einem konkreten Format, was wir da versucht haben zu bauen, einfach nicht weitergekommen. Und ich finde aber, dass Scheitern einfach dazugehört. Also ich glaube, das sage ich auch meinen Studenten immer, ich bin im Laufe der Jahre einfach mehr gescheitert, als dass ich irgendwie erfolgreich war. Also es sind viel mehr Sachen nicht gemacht worden, als Sachen gemacht worden. Es sind auch Sachen schief gegangen. Also viele, also ich habe jetzt, weiß nicht, 150 Drehbücher geschrieben oder so im Laufe der Jahre. Und davon sind vielleicht, weiß nicht, 7, 8, 9 gut. Und der Rest ist so irgendwie, das teilt sich dann so auf in so einem mittleren Bereich. Und da gibt es auch ein paar, die einfach daneben gegangen sind. Und in anderen Bereichen ist das auch so. Also ich finde, man scheitert ja viel mehr, als dass man erfolgreich ist. Es bleibt halt am Ende in der Nachbetrachtung bleiben die Siege über. Also ich glaube, man erinnert sich halt mehr an das, was erfolgreich war, als an das, was nicht erfolgreich war. Aber jetzt auch zum Beispiel Stromberg war die ersten 3 Staffeln überhaupt nicht erfolgreich. Es hatte einfach eine relativ bescheidene Quote, hatte es bis zum Ende eine relativ bescheidene Quote, hatte sich dann aber irgendwann mal so gefangen. Aber das war am Anfang gar kein Erfolg. Und die allermeisten erfolgreichen Formate sind anfangs jetzt erstmal nicht so wahnsinnig erfolgreich gewesen. Ich glaube, es gibt ja auch nur deswegen so wenig herausragende Kunstwerke sozusagen, weil es halt wahnsinnig schwer ist hinzukriegen, dass man irgendwie alle Komponenten unter einen Hut bringt, dass alles passt, ist halt wahnsinnig schwer. Und damit muss man tatsächlich lernen umzugehen. Also für mich ist das immer ein frustrierender Prozess, weil man eigentlich jedes Mal aufs Neue losgeht und denkt, das ist eigentlich eine gute Idee, in die Richtung können es gehen, das kriegen wir, glaube ich, ganz gut hin. Und in dem Moment, wo man anfängt zu schreiben, merkt man schon, man kriegt es doch nicht so gut hin. Und wenn man dann noch anfängt, das Ding umzusetzen, denkt man, also aus dem, was eh schon nicht so richtig gut in der Schreibe war, wird jetzt in der Umsetzung noch mal was Schlechteres. Am Schneidetisch ist man jedes Mal verzweifelt, wenn man denkt, das ist ja alles scheiße. Und wenn es nachher mal fertig ist, dann hat man das Gefühl, ja, man hat es gerade noch so gerettet. Also das ist eigentlich immer der Zyklus. Also ich habe es fast noch nie anders erlebt.
Das heißt, man braucht durchaus hohe Frustrationstoleranz.
Ja, ich finde schon. Ich finde, auf der einen Seite ist das halt nach wie vor ein toller Job, weil man eben tatsächlich alles benutzen kann. Also weil man für sich das Gefühl hat, so das Leben hat einen gewissen Sinn, weil man sozusagen alles einbauen kann und alles benutzen kann. Und auf der anderen Seite ist es wahnsinnig frustrierend, weil ich jedes Mal denke, man kriegt es nicht hin. Und das ist ja wirklich was. Also Woody Allen erzählt das ja auch jedes Mal und ich glaube, das ist total ähnlich, dass man irgendwie an den Punkt kommt, wo man sagt, also es ist ja eigentlich egal, ob die Leute einen feiern, da sind wir quasi wieder einmal full circle gekommen, also wenn die Leute schreiben, der lustigste Mann Deutschland, ist das ja für einen persönlich immer wurscht, weil man immer denkt, ja, aber das, was ich eigentlich machen wollte, habe ich nicht hingekriegt. So.
Wenn man schöpferisch arbeitet wie Sie, wie nachsichtig muss man vor dem Hintergrund, was Sie gerade formuliert haben, mit sich selber sein? Lernt man über die Jahre nachsichtiger mit sich zu sein?
Ob ich nachsichtiger geworden bin, kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Also ich glaube ehrlich gesagt nein. Ich glaube, es ist für mich sogar tendenziell schwieriger geworden, weil ich eigentlich von mir mehr erwarte und immer denke, ja, also eigentlich müsstest du das jetzt besser können. Also ich habe immer das Gefühl, dass ich jetzt eigentlich sozusagen mehr Routine habe und eigentlich dadurch bestimmte Sachen auch vermeiden könnte. So. Und ich merke dann immer am Ende, wenn es dann doch nicht klappt, dass ich eigentlich genervter bin von mir. Also ich glaube, es hat auch was damit zu tun, dass man so, sagen wir, in jüngeren Jahren erstmal per se aus der Jugend heraus ein bisschen arroganter ist. Man denkt, ja, ich bin ja eh der geilste, Leute, ne, habe ich jetzt nicht hingekriegt, aber eigentlich bin ich schon super. Und je mehr man mitkriegt, dass das nicht der Fall ist, umso mehr, glaube ich, steigt jetzt erstmal auch so die Einsicht, dass das nicht der Fall ist. Also ich habe, glaube ich, mit 18 gedacht, ja, Leute, Entschuldigung, also ich muss ja eigentlich gar nichts mehr aufschreiben, weil ich bin es ja eh. Und ich glaube, so mit 38 denkt man ja eher doch nicht so. Und jetzt mit über 50 denke ich, ja, also ich weiß relativ gut, was ich kann und was ich nicht kann. Aber es bleibt halt trotzdem dieses Level, wo man denkt, da will man eigentlich hin, das will man eigentlich erreichen. Und man stellt da nicht in der täglichen Arbeit fest, dass man da sehr selten hinkommt.
Haben Sie besondere Kreativitätstechniken, die Sie für sich anwenden?
Also eigentlich gibt es tatsächlich sowas wie ein, also Tagebuch ist jetzt fast falsch, ich nenne das immer so eine Materialsammlung. Also ich setze mich wirklich fast jeden Tag hin und schreibe halt auf, was Leute mir erzählt haben, was mir selber aufgefallen ist, was mir irgendwo begegnet ist oder so. Also ich mache wirklich so eine ganz brachiale Materialsammlung und immer mal wieder, wenn mir nichts einfällt, gehe ich die durch. So, also ich habe wirklich, weiß ich nicht, wie umfangreich die ist. Ich sortiere das immer nach Jahren sozusagen und schreibe halt immer so Material 2016, Material 2017. So, das gehe ich halt in regelmäßigen Abständen durch und schreibe das auch raus, wo ich denke, ah, das wäre jetzt gut für das und das Thema. Und das ist wahnsinnig hilfreich und wichtig, weil man natürlich an bestimmten, weil man vergisst wahnsinnig viel. Und man ist halt auch sehr darauf angewiesen, an Tagen, wo einem nichts einfällt, plötzlich nochmal irgendwo was zu haben und man sagt, daraus kann man nochmal was machen. Und ansonsten gibt es eigentlich tatsächlich nur die Situation, wo man eigentlich losschreiben muss. Also es gibt ja sozusagen in der Psychologie dieses Thema, wo man sagt, man hat automatisches Schreiben. Also das mache ich manchmal auch, dass man einfach sagt, man fängt irgendwo an und macht erstmal. Und dann guckt man, was dabei rauskommt. Da kommt manchmal auch was bei raus. Das, was man dann benutzen kann. Also man kann jetzt nicht ein Drehbuch so schreiben, aber man kann manchmal sozusagen eine Figur irgendwo hinbringen oder sagen, ah, das könnte jetzt interessant sein. So, das, viel mehr Technik, also es gibt so einzelne sozusagen Techniken für bestimmte Bereiche, wo man sagt, so, ich weiß, wie ich zum Beispiel einen Gag bauen kann oder so, wenn ich jetzt irgendwas brauche, wo ich sage, diese Figur muss jetzt eine lustige Line sagen zu dem und dem Thema, dann kann ich mich hinsetzen und sagen, ich kann mit Sachen experimentieren und komme dann irgendwann drauf. So, ich weiß, dass ich dann sozusagen innerhalb von 5 Minuten auf irgendeine Line komme. So. Das lernt man im Laufe der Zeit, das ist aber tatsächlich relativ einfaches Handwerk.
Und wie hoch ist der produktive Output? Also kann man das irgendwie beziffern? Ist der an unterschiedlichen Tagen unterschiedlich oder gibt es da relativ also, gleichbleibend?
Das hängt tatsächlich sehr am Druck. Also ich weiß, dass ich das liefern kann, wenn ich das muss. So, es gibt Situationen, wo ich weiß, da muss das fertig werden und dann wird das fertig. Und das hat, also ich glaube, ich kann relativ viel schreiben, ich kann auch relativ schnell schreiben. Ich mache sehr viele unterschiedliche Sachen, also von einer Playboy-Kolumne bis zum Drama-Drehbuch. Erstmal ist da relativ viel dabei und ich kann da relativ schnell relativ viel liefern, aber es gibt natürlich auch Sachen, wo man einfach sagt, da geht das wahnsinnig schleichend voran. Ich kann das nicht genau beziffern, also es gibt sozusagen sehr unterschiedliche Tage mit sehr unterschiedlichen Baustellen, aber eigentlich habe ich so eine, also es gibt nicht so Phasen, wo ich sage, so hier geht es besonders toll und dann im Herbst geht gar nichts oder so, sondern es geht, also wenn es muss, geht es immer.
Wie finden Sie Ihren Gegenstand dann, wenn Sie zum Beispiel tatsächlich eine Kolumne abliefern müssen am nächsten Tag? Ist es das, was in der Woche davor passiert ist?
Ja, oft ist das so. Also für mich ist das Themenfinden eigentlich am schwierigsten tatsächlich. Also weil da muss ich eigentlich am längsten überlegen, was liegt denn da jetzt gerade rum. Und das ist tatsächlich was, womit ich, das merke ich selber auch, wenn ich weiß, ah, jetzt ist das wieder dran, gehe ich so 2 Tage im Kopf immer mal so mit. Also auch beim Einkaufen gehen oder so, denke ich, ah, was ist jetzt gerade so das Thema? Und dann kommt das halt irgendwann. Irgendwann habe ich das Ding gefunden und denke, ah ja, das ist gar nicht so schlecht. Und dann das eigentliche Schreiben geht total schnell, aber das Themenfinden ist mitunter relativ schwierig.
Sie sind jetzt seit vielen Jahren in diesem Beruf. Stellen Sie da für sich selber fest, dass sich Stoffe auch erschöpfen, dass vielleicht selber man auch erschöpft in der Herausforderung, immer wieder da etwas zu leisten, eigentlich Originalität liefern zu müssen?
Ja, erschöpft glaube ich ehrlich gesagt nicht so zwingend. Also mir macht das immer noch Spaß. Ich habe eher so die Befürchtung im Hinterkopf, dass ich irgendwann an den Punkt komme, wo ich vielleicht, sagen wir mal, den Zeitgeist nicht mehr treffe oder so das nicht mehr treffe, was Leute gut finden. Also ich habe so ja schon ein paar Mal so Leute erlebt, die ich selber super fand, die halt irgendwann sozusagen nicht mehr gewusst haben, wo die Reise hingeht. So. Also ich fand so einen Helmut Dietl immer super und fand halt alles, was der gemacht hat, erstmal spitze so bis zu einem gewissen Punkt. So. Und dann habe ich so den letzten Film, den er da gemacht hat, gesehen, so den Zettel, und fand den komplett missraten und dachte, das ist erstaunlich für jemanden, der so eine Erfahrung hat und so eine Routine hat, dass dem solche Sachen passieren. So. Oder jetzt jemand wie Gottschalk oder so, wo ich sage, so, das ist jetzt nicht mein Held gewesen, aber man hat so das Gefühl gehabt, ja, der hat ja ungefähr das Ding im Griff und so. Und dann kommt er halt irgendwann wieder nach Wetten, das und macht da so einen komischen gescheiterten Late-Night-Versuch, wo man denkt, aber das stimmt ja hinten vorne nicht und so. Und diese Angst, irgendwann an den Punkt zu kommen, wo man denkt, man macht nochmal irgendwas und alle anderen denken, ach du Scheiße, und das sagt einem aber keiner und man selber kriegt es auch nicht mit. Das ist schon da, dass ich irgendwie denke, ja, jetzt ist ja sozusagen schon die übernächste Generation einmal dran. Also ich habe ja schon jetzt sozusagen verschiedenste Muster oder Moden mitgemacht. Jetzt kommen ja viele Moden schon zum zweiten oder für mich teilweise schon zum dritten Mal. Und ich habe schon so ein bisschen die Befürchtung, vielleicht schaffe ich das noch einmal, aber wenn es jetzt noch mal einmal kommt, bin ich vielleicht schon sozusagen, kriege ich es nicht mehr mit. So, das schwebt schon so ein bisschen mit und ich weiß nicht, ob es genug Leute gibt, die dann sagen, du, mach doch mal was anderes.
Könnten Sie sich auch tatsächlich vorstellen, auszusteigen von diesem Beruf oder sich vorstellen, irgendwie etwas ganz anderes zu machen? Oder ist dann doch die eigene Identität, das eigene Sein und das Berufsleben sehr stark mit dem, was man gemacht hat, verhaftet?
Ja, eigentlich schon. Also ich wüsste ehrlich gesagt nicht, wenn das jetzt, wenn dieser Fall eintritt und man sagt mir, hör mal, lass das doch mal bleiben mit dem Schreiben, dann, ich wüsste ehrlich gesagt jetzt gar nicht, was dann die Alternative dazu wäre. Also ich glaube, ich kann mich einigermaßen gut einschätzen, mir würde jetzt sozusagen das Mitreden oder so diese Wichtigkeit, dass man nochmal irgendwo eingeladen wird oder man ist nochmal beim Filmpreis, und das würde mir, glaube ich, nicht fehlen. Aber die Idee, dass also ich würde, glaube ich, auch einfach weiter für mich schreiben, weil ich glaube, dass so was, das Schreiben sozusagen so ein elementarer Bestandteil von mir ist. Und ich glaube, dass das so das Ding ist, wo ich am meisten das Gefühl habe, das ist immer da. Also es ist, sagen wir mal, mehr da, als jetzt Menschen zum Beispiel da sind, wo ich einfach immer das Gefühl habe, so, das kann sein, dass die mal weggehen oder dass man da irgendwie sich auseinanderlebt oder so. Schreiben ist, glaube ich, immer da. Ich wüsste aber tatsächlich nicht, also ich könnte jetzt nicht einfach sagen, dann mache ich ein Café auf oder dann eröffne ich irgendwo ein Bed and Breakfast in Kalifornien oder so. Ich wüsste tatsächlich nicht, was ich dann mache. Ich glaube, wenn das jetzt tatsächlich nicht mehr gefragt ist, müsste ich sehr neu nachdenken.
Das heißt, das Schreiben ist ein Stück weit auch persönliche Identität von Ihnen. Geht das so weit, dass Sie sagen würden, wenn ich pensioniert bin, schreibe ich trotzdem weiter? Begleitet einen das Schreiben ein Leben lang dann?
Ja, ich denke schon. Also ich glaube, ich kann mir das ehrlich gesagt nicht anders vorstellen. Also ich glaube, dass das so ein Mechanismus ist, tatsächlich mit Leben klarzukommen. Das wird sich, glaube ich, nicht ändern. Ich habe jetzt tatsächlich schon über 30 Jahre sozusagen berufliches Schreiben. Also ich habe das sehr früh sozusagen mir vorgenommen, davon leben zu wollen. Habe aber auch davor ja schon geschrieben. Also es war eigentlich immer so ein Bestandteil vom Leben. Ich habe tatsächlich auch als Kind, ich wollte nie Astronaut werden oder irgendwie Feuerwehrmann oder Lokomotivführer oder Indianer oder so, sondern ich habe sehr früh angefangen zu sagen, ich will eigentlich schreiben. So, also als ich noch gar nicht so richtig schreiben konnte, wollte ich schon schreiben. Und ich glaube, das einzige sinnvolle Geschenk meiner Eltern war tatsächlich eine Schreibmaschine. Ich habe da irgendwie sehr früh angefangen, das, was ich damals für einen Roman gehalten habe, zu schreiben. So, also wirklich so mit Zwei-Finger-Suchsystem und habe da irgendwie so einen Fußballroman für Kinder irgendwie zumindest jetzt mal angefangen. Und erstaunlich, habe das mal irgendwann im Keller gefunden und war selber überrascht. Ich weiß nicht mehr, wie alt ich da war, aber noch wirklich relativ jung. Und habe schon da irgendwie so Fragmente gesehen von, ich habe verstanden, wie eine Dramaturgie funktioniert oder wie man Figuren bauen muss. Das war jetzt irgendwie kindgerecht, aber es war irgendwie schon gleich da vorhanden. Und ich wollte nie was anderes machen. Und deswegen könnte ich mir das nicht vorstellen, das irgendwann mal nicht mehr zu machen.
Welches Format stellt an Sie als Schriftsteller und Schreiber die größte Herausforderung? Oder umgekehrt, welches liegt Ihnen besonders?
Kann man so nicht beantworten. Also der Roman hat natürlich den großen Vorteil, dass man eine unglaubliche Freiheit hat. Man kann machen, was man will. Und das ist aber gleichzeitig auch der Nachteil, weil es niemanden mehr gibt, der nochmal sozusagen was dazu tut. Also beim Drehbuch hat man immer noch Schauspieler und Regisseure und sozusagen andere Gewerke, die halt immer nochmal was dazu tun und eigentlich am Ende auch nochmal Fehler ausbügeln. Beim Roman kommt da keiner mehr, außer dass der Lektor vielleicht ab und an mal sagt, bist du dir da sicher? Aber ansonsten kommt da keiner mehr und das macht es gleichzeitig auch wieder schwieriger. Und auf der anderen Seite ist man oft genervt davon, dass man sozusagen beim Drehbuch natürlich eingeschränkt ist in den Möglichkeiten, weil man natürlich den Produktionsleiter auf dem Zettel hat, wenn man sagt, so, wir brauchen jetzt 500 Komparsen, wir wollen jetzt irgendwie im Olympiastadion drehen, deswegen muss das voll sein. So, das ist dann einfach nicht herzustellen. Und man scheitert ja in Deutschland dann schon an so kleineren Geschichten, wo man sagt, so, das darf man jetzt auch nicht machen, wir können uns jetzt keinen Regen wünschen, wir können jetzt auch nicht irgendwo hinfahren, so, das ist manchmal ja auch nervig. Aber ehrlich gesagt ist das oft einfach nur eine ganz normale Herausforderung, an denen man dann auch eher wieder, also manchmal nervt, und manchmal kann man auch an den Herausforderungen wachsen. Manchmal hat man genau an den Einschränkungen irgendwie am Ende was Positives, wo man denkt, ah ja, das ist eigentlich besser als vorher.
Sie haben es gerade angesprochen, je nach Format gibt es manchmal mehr soziale Kooperation, manchmal weniger. Insgesamt ist der Beruf des Schreibers ja wahrscheinlich ein relativ einsamer, weil man mit sich und dem Schreibtisch zunächst zu tun hat. Wie wichtig ist für Sie diese soziale Interaktion als Einflussgröße auf das Schreiben?
Der zweite Roman hieß Vorsicht vor Leuten, das ist ja so ein Lebensmotto auch von mir. Also ich bin jetzt nicht so ganz wild auf Leute. Also ich achte schon darauf, dass das ab und zu mal stattfindet, dass ich jetzt nicht so völlig vereinsame und dass ich irgendwie merkwürdig schrullig werde. Also wenn ich anfange, in den Abwasch zu schimpfen, weil ich jetzt einfach schon 2 Tage mit niemandem mehr gesprochen habe, denke ich, jetzt muss ich mal wieder raus. Ich habe ja sozusagen, wenn ich produziere oder wenn ich sozusagen über das Schreiben hinaus nochmal tätig werde, hat man ja automatisch mit relativ vielen Leuten zu tun. So. Also ich weiß auch von den Studenten her, man wird eigentlich Autor, weil man keinen Bock auf Leute hat. So. Man muss aber feststellen, der Job als Autor lässt sich eigentlich nur dann gewinnbringend ausführen, wenn man sich auch selber gut verkaufen kann, wenn man halt in der Lage ist, sozusagen soziale Kontakte auch herzustellen und zu pflegen. Das ist ja eigentlich mit einer der Hauptarbeitsbereiche, die man als Autor hat. Das nutzt eigentlich nichts, wenn man nur schreiben kann, aber nicht die Scheiße auch verkaufen kann. Und insofern kann ich das schon auch, aber ich lege da nicht so ganz großen Wert drauf. Ich bin jetzt nicht so derjenige, der mit einem riesen Freundeskreis rumtingelt und eigentlich jetzt jeden Tag unterwegs sein muss, sondern ich finde es auch mal ganz gut, einfach zu sagen, ich bin jetzt hier so für mich. Brauche aber in der Tat ab und zu mal genau diese Konfrontation auch mit Kostümbildnern, Maskenbildnern und Leuten, die jetzt völlig anders ticken als ich, mit denen man aber trotzdem klarkommen muss.
Ja, zum Abschluss noch die Frage, die wir allen stellen. Gibt es ein Buch, was Sie besonders inspiriert hat, am meisten begleitet hat in Ihrem Leben?
Also ein Buch glaube ich nicht. Ich glaube aber, dass, sagen wir mal, wahrscheinlich würde ich das morgen wieder anders beantworten, aber diese Rabbits-Reihe von John Updike war so eine Zeit lang wirklich sehr prägend für mich, weil da hat jemand sozusagen ein komplettes Leben immer in verschiedensten Bereichen, also mit 20, mit 30, mit 40, mit 50, sozusagen immer mal begleitet und alle, weiß nicht, 10 Jahre sozusagen mal so ein Buch geschrieben. So. Und das fand ich extrem beeindruckend, auch in der Art, wie mir das nahe gekommen ist, obwohl das sozusagen so auch eben auch so ein Mittelstandsbürger, aber eben im mittleren Westen der USA so. Aber ich konnte mit der Figur wahnsinnig viel anfangen und fand das ausgesprochen beeindruckend beschrieben. So. Also ich weiß nicht, ich könnte jetzt nicht ein Buch rausgreifen, aber das wäre zum Beispiel so eine Serie oder so eine Reihe, die mir sehr gut gefallen hat.
Herr Bußmann, wir bedanken uns ganz herzlich für diesen persönlichen und privaten Einblick in Ihre Denkwerkstatt.
Nichts zu danken.